Hi, du bist hier beim Predigtkanal der Relevant Vineyard Schwäbischall. So schön, dass du eingeschaltet hast. Ich wünsche dir von Herzen eine ermutigende Zeit mit dieser Predigt. Ich wünsche dir, dass dich diese Predigt weiterbringt, dass sich diese Predigt ermutigt, dass sie dich in deinem Glauben zu Jesus bestärkt. Ja, dass sie dir aufzeigt, wie viel Potenzial Gott, der Vater, in dein Leben hineingelegt hat. Hey, wenn du mehr über uns als Gemeinde erfahren möchtest, dann komm doch in unsere Gottesdienste oder such dir eine Kleingruppe. Aber jetzt genug der warmen Worte. Ich wünsche dir eine gesegnete Zeit mit dieser Predigt.
Hey, mega schön, dass ihr heute da seid. Ich freue mich sehr über den Gottesdienst und ich freue mich sehr darüber, heute mit euch über das Thema Lobpreis zu sprechen und Anbetung zu sprechen. Vielen Dank auch von meiner Seite ans Worship-Team. Es ist sehr wertvoll, was Gott hier mitten unter uns tut. Und wer von euch da war, die letzten Gottesdienste, Julie hat es vorhin schon kurz aufgegriffen, vor 2 Wochen ging es um die Bibel und wie die Bibel uns helfen kann in der Not. Und letzte Woche ging es um das Sprachengebet. Und das absolut Geniale und auch Wertvolle war das, wo wir letzte Woche auch am Ende einfach da hineingegangen sind, einfach in Sprachen gebetet haben, auch Einzelne hier zum ersten Mal einfach das Sprachengebet für sich erleben durften. Und es ist einfach so eine coole Art und Weise, gemeinsam eine beziehungsweise Beziehung zu bauen zwischen dir und zwischen Gott. Und es ist einfach sweet. Sweetness. Ich habe mir überlegt, bevor wir so einen Erste-Hilfe-Kasten brauchen, brauchen wir ein Problem. Sonst brauchen wir den Kasten nicht. Kurze Frage an euch. Sind eure Erste-Hilfe-Kästen im Auto noch so up-to-date? Stimmt es vom Kalender noch? Sind es 1999? Alright. Wer von euch kommt ab und zu mal im Leben an eine Situation, wo er eine Herausforderung oder ein Problem erlebt, wo er so denkt, help, I need help. Gibt es da jemanden unter euch? Alright, dann würde ich sagen, seid ihr hier in der Gemeinde genau richtig. Und wer die letzten Predigten noch nicht gehört hat, ich würde euch einladen, diese auch nachzuhören. Ich möchte mit euch heute über Anbetung sprechen. Wir haben einen Gott, der ist groß, der ist herrlich, der ist würdig, der ist weiter, als wir uns alles vorstellen können. Und dennoch ist er so nahbar, dass wenn wir hier singen und wenn wir ihn anbeten, dass er sich finden lässt und dass wir ihm begegnen dürfen. Und das ist so wertvoll. Und wir als Gemeinde wollen das kultivieren. Wir wollen, wo auch immer wir sind, Orte der Anbetung schaffen. Ich möchte heute aber so ein bisschen von einer anderen Perspektive auf Anbetung schauen. Ich möchte mit euch heute darüber sprechen, was für eine Auswirkung es hat, wen wir anbeten. Was für eine Auswirkung es hat auf dein Leben, auf mein Leben, auf unser Leben, wen oder was wir anbeten. Ich möchte euch mit hineinnehmen in eine Geschichte von mir. Wir gehen ein bisschen zurück, damals, als ich noch jung war. Gestern, es war so um die 2000er-Wende, da gab es mich auch schon. Damals war ich auf der Hauptschule in Kupferzell und war eher so ein bisschen schüchtern, ein bisschen zurückhaltend, leise, nicht so ganz von mir überzeugt. Es begab sich aber regelmäßig, dass ich zu Hause saß, auf meinem Stuhl oder auf dem Bett lag und angefangen habe zu träumen. Weil ich wäre so gern Held gewesen, ich wäre so gern groß gewesen, ich wäre so gern wertvoll und einfach einflussreich gewesen. Und ich habe verschiedene Stories immer im Kopf gehabt. Es waren immer die gleichen Szenen, aber die haben sich so ein bisschen unterschiedlich verhalten. Ich möchte euch in eine Szene mit hineinnehmen. Samuel Buchwitz, kleiner Mann, sitzt im Unterricht, ist top motiviert und plötzlich geht der Feueralarm los und die ganze Schule fängt an zu brennen. Es ist plötzlich Chaos, alle rennen über die Gänge und sind verzweifelt. Der Einzige, der die Ruhe bewahrt, ist Samuel Buchwitz, keine Frage. Und er hilft so nach und nach den Schülern und den Lehrern so irgendwie so aus dem brennenden Gebäude heraus und es brennt schon lichterloh. So links und rechts sieht man so richtig so die Balken fallen. Und ich renne so mittendurch mit ein bisschen Ruß im Gesicht. Kein Problem, ich hole euch raus. Und gerade so geschafft. Gedacht, die letzte Person ist aus der Schule raus, rennt davon. Ich habe gerade noch so die Tür aufgehalten, renn raus. Und dann höre ich plötzlich so einen Schrei. Hilfe, Hilfe! Dann schaue ich so nach rechts oben und dann sehe ich so, oh Scheiße, da sitzt die heiße Steffi. Die heißeste Schnitte in der ganzen Schule ist immer noch da oben eingeschlossen. Und irgendjemand muss sie holen. No problem. In meinem Kopf war das alles kein Problem. Und dann bin ich zurückgerannt in die Schule. Es brennt schon alles zusammengefallen. Die Hosen sind schon zerrissen. So langsam habe ich da auch so einen Kratzer im Gesicht, so ein bisschen blutig. Ich muss ja leiden. Und so die Schlussszene, die mir dann so immer im Kopf war, ist, man kann sich das, glaube ich, so richtig Hollywood-reif vorstellen, wie so draußen rennen die Feuerwehrmänner mit dem Schlauch rum, panisch, und die Eltern sind so, ah, nein, und da läuft einer so aus dem brennenden Schulgebäude raus. mit der halb bewusstlosen Steffi auf dem Arm. Und er hat es gerade so noch rausgeschafft und bricht dann auf der Schwelle zusammen und Steffi geht's gut, er stirbt fast, aber er ist immerhin ein Held. Ich weiß nicht, wie viel Zeit ich damit verbracht habe, solche Träume zu träumen. Ich kann euch noch einen erzählen, dann kürze ich die Predigt und verlängere die Geschichten. Ich war schon immer mit Jesus unterwegs, ich bin im christlichen Elternhaus aufgewachsen. Und auch wenn es für mich ein Prozess war, Jesus kennenzulernen und zu bedeuten und zu erkennen, was es für mein Leben bedeutet, habe ich bemerkt, habe ich immer gewusst, hey, da gibt es Jesus. Und ich war jemand, ich habe relativ viel Mobbing auch erlebt in der Schule, was einfach nicht allzu angenehm war. Und ich habe mir dann so immer überlegt, wie ich dann in meinem Kopf zu Hause auf dem Bett, wie ich dann das nächste Mal reagiere, wenn die mich irgendwie dumm behandeln. Und in meiner Vorstellung habe ich dann immer gesagt, halt! Im Namen von Jesus Christus. Und dann hat sich immer so eine blaue Wolke unter meinen Füßen gebildet. Und ich bin langsam zur Decke geschwebt. Und hab dann gesagt, kehr um. Hat dann funktioniert. Zumindest in meinem Kopf. Die Wahrheit war aber eine andere. Das waren Träume, die ich am Nachmittag gedacht habe, die ich so über mich selbst gedacht habe, wie ich mich selbst gern gesehen hätte. Die Wahrheit war aber die, dass ich nicht unbedingt überzeugt war von mir selbst. Die Wahrheit war die, dass ich sehr viele Herausforderungen hatte in der Schule, im Lernen. Die Wahrheit war die, dass ich sehr viel Angst hatte in verschiedenen Situationen. Die Wahrheit war die, dass ich mit einem sehr großen Minderwert auch zu kämpfen hatte. Und ich habe mir überlegt, was wäre, wenn damals schon Gott zu 100% auf meinem Thron gesessen wäre und nicht diese Lügen über mich selbst. Ich habe mir überlegt, was wäre, wenn der Schöpfer, der mich geschaffen hat, der mich so krass liebt und der so gute Gedanken über mich hat, damals schon auf dem Thron gesessen wäre. Was, wenn er definiert hätte, wie ich selbst über mich glaube und nicht diese Lügen. Und ja, das ist so ein bisschen das Thema, das ich euch heute mit hineinnehmen möchte. Was sitzt auf deinem Thron? Was sitzt auf deinem Thron? Das möchte ich dich auch fragen. Die Wahrheit ist, dass Gott uns zuspricht, dass wir geschaffen sind für gute Werke. Die Wahrheit ist, dass Gott uns extrem viel zutraut. Aber wir ihm die Position in unserem Leben geben müssen, diese Wahrheiten auch zu hören. Und deswegen ist Gott anzubeten immer auch was sich positiv auf unser persönliches Leben auswirkt, weil wir der Stimme am meisten Raum geben, Gott selbst am meisten Platz geben und das eben auch zurückfließt in unser Leben. Alright, ich möchte euch mit hineinnehmen in Wortbedeutungen von dem Wort eben Anbetung, zum einen aus dem Griechischen und aus dem Lateinischen. Nicht, dass ich so der Pro darin wäre, aber fand ich ganz interessant, was da drin stand. Das griechische Wort proskenise, vorhin habe ich es noch geübt, bin gleich da. Proskenesis. Bezeichnet die Geste der Unterwerfung, die Geste der Anerkennung Gottes als unseren wahren Maßstab für das Leben, dessen Weisung wir bereitwillig folgen. Und das lateinische Wort ist Adoration, also das englische Wort Adoration kommt von dem, genau. Und das hingegen bezeichnet den körperlichen Kontakt, den Kuss, die Umarmung, welche die Liebe in sich einschließt. Und wenn wir eben zu diesem griechischen Wort, das so kompliziert ist, zurückgehen und wir davon ausgehen, dass die Dinge, die wir auf unserem Thron haben im Leben, eben der Maßstab sind, nach dem wir leben, dann möchte ich dich heute fragen, wer sitzt auf deinem Thron? Wer sitzt auf deinem Thron? Im Psalm 81,10, ich lese aus der Hoffnung für alle, lesen wir, du sollst keine anderen Götter neben mir haben, wie sie bei fremden Völkern verehrt werden. Bete solche Götzen nicht an. Ja, und im Alten Testament, da lesen wir immer wieder davon, dass eben verschiedene Götzenstatuen angebetet werden. Es gibt eine Story im Alten Testament, wo die Israeliten gerade auf der Flucht sind und Gott gefühlt zu weit weg ist, zu wenig aktiv. Und sie kommen auf die glorreiche Idee, wir bauen uns einen Götzen und sammeln allen Schmuck ein, den wir hier irgendwie haben und machen uns ein goldenes Kalb daraus. Ich glaube, solche Götzen sehen wir heutzutage in unserer Gesellschaft relativ wenig. Und doch glaube ich, dass es andere Götzen gibt, die in unserer Gesellschaft heutzutage sehr, sehr präsent sind, die sehr, sehr viel Raum einnehmen. Und ich finde, Götzen hört sich so ein bisschen altmodisch an. Einfach Dinge, denen wir erlauben, unser Leben maßgeblich zu definieren und zu beeinflussen. Und meiner persönlichen Meinung nach sind dies heutzutage unter anderem folgende. Es ist ständige Angst. Es ist ständiger Minderwert. Es ist Scham aus eigenem Versagen heraus. Es ist aber auch die Gegenseite, es ist auch Stolz. Es ist das Vergleichen und das ständige sich messen mit anderen auf eine negative Art und Weise. Es ist natürlich auch der Klassiker wie Macht oder der Klassiker wie Geld. Und ja, die Frage ist, wie sieht's da bei dir aus? Schaffst du es immer oder fällt es dir leicht, immer Gott die erste Priorität einzuräumen und zu sagen, okay Gott, du bist auf dem Thron, all die anderen Dinge sind es nicht? Oder geht es dir manchmal so, dass du doch in ein Verhalten hineinrutschst, wo die Angst doch lauter ist wie Gott selbst? Wo Scham doch lauter ist wie Jesus, der am Kreuz alles für dich gegeben hat? Das möchte ich euch einfach fragen heute und ich möchte euch diese Gedanken mit auf den Weg geben. Ganz praktisch kann das auch so aussehen, dass wir uns damit auseinandersetzen, hey, was nimmt den Großteil meiner Zeit in meinem Leben ein? Womit füttere ich mich selbst auch zum Großteil? Für mich persönlich ist die aktuelle politische Situation ein gutes Beispiel, wo ich echt am Ringen bin, weil ich eigentlich kontinuierlich irgendwie Medien nachverfolgen könnte und irgendwie nachlesen könnte, zum Beispiel einfach was den Konflikt in der Ukraine angeht, könnte ich mich kontinuierlich informieren und nachlesen und hauen und schauen, bla bla bla. Aber wenn ich, dann merke ich, dann verbringe ich zu wenig Zeit mit Gott. Und das Resultat davon ist Unsicherheit, ist Angst, ist eine mangelnde Hoffnung für die Zukunft, Perspektivlosigkeit. Und versteht mich nicht falsch, ich finde es wichtig, dass wir uns politisch irgendwo ein Stück weit auch informieren und dass wir da am Start sind. Aber lasst uns immer wieder danach schauen, dass nicht die äußeren Faktoren auf dem Thron sitzen in unserem Leben, sondern dass Gott selbst auf dem Thron sitzt in unserem Leben. Ich möchte euch mit hineinnehmen in eine Story aus dem Alten Testament zu einem jungen Mann namens David. Ein Mann, der sehr viele Höhen, sehr viele Tiefen in seinem Leben erlebt hat, der sehr viel Gutes vollbracht hat, auch so manche Sachen ein bisschen nicht so gut gemacht hat. Und dennoch ist es ein Mann, dem man nachsagt, dass er ein Mann nach dem Herzen Gottes ist. David bedeutet auf Hebräisch so viel wie der Geliebte. Er war der achte und jüngste Bruder von Isais aus dem Stamm Juda und wurde in Bethlehem geboren, also in derselben Geburtsstadt Jesus. In seinen jungen Jahren war Hirte, hat auf die Schafe seines Dads aufgepasst, seines Vaters aufgepasst, und später wurde er dann zum zweiten König Israels. Und er ist auch zum Großteil der Verfasser der Psalme, die ich zuvor vorgelesen habe und ich gerne auch nochmal vorlese. Psalm 81, 10. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben, wie sie bei fremden Völkern verehrt werden. Bete solche Götzen nicht an. Ja, und ich möchte euch gemeinsam in eine Geschichte mit hineinnehmen, wo genau dieser David in der Zeit, wo er selbst König war, ein heiliges Relikt nach Jerusalem, die Hauptstadt von Israel, zurückbringt. Und die Rede ist von der Bundeslade. Und die Bundeslade galt in der Zeit als ein Garant für die Gegenwart Gottes. Es war einfach ein großer Kasten, der festgehoben wurde auf verschiedene Seiten aus Holz und aus Gold, bei dem man nachsagt, dass er unter anderem die 10 Gebote innehielt. Und er ist so einfach so ein Sinnbild der Gegenwart Gottes, auch im Alten Testament, und ein Sinnbild für den Bund, den Gott mit seinem Volk hat. Genau, ein bisschen längere Bibelpassage, in die ich euch mit hineinnehmen möchte. Wer selbst mitlesen möchte, ist in 2. Samuel 6, 14 bis 22. Was da drin vorkommt, werde ich euch nicht vormachen. Aber vielleicht finde ich ja irgendwie einen Freiwilligen. Alright, ich lese. Als der Zug sich wieder in Bewegung setzte, tanzte David voller Hingabe neben der Bundeslade her, um den Herrn zu loben. Er war nur mit leichtem Leinenschurz bekleidet, wie ihn sonst die Priester trugen. Jubelnd brachte David und alle Israeliten, die ihn begleiteten, die Bundeslade nach Jerusalem, und die Musiker bliesen ihre Hörner. Als die Menge in der Stadt Davids ankam, schaute Davids Frau Michal, Sauls Tochter, aus dem Fenster. Sie sah, wie der König zu Ehren des Herrn hüpfte und tanzte, und verachtete ihn dafür. Man trug die Bundeslade in das Zelt, das David für sie errichtet hatte, und stellte sie auf den vorgesehenen Platz in der Mitte. Dann ließ David dem Herrn Brand- und Friedensopfer darbringen. Nach dem Opfer segnete er das Volk im Namen des Herrn, des allmächtigen Gottes. Alle Israeliten, Männer und Frauen, erhielten ein Laib Brot und einen Rosinen- und Dattelkuchen, und dann machten sie sich auf den Heimweg. Auch David ging nach Hause, um seine Frau, seine eigene Familie zu segnen. Er war noch nicht im Palast, als ihm Michal schon entgegenkam. Ach, wie würdevoll ist heute der König vor seinem Volk aufgetreten, spottete sie. Bei deiner halbnackten Tanzerei hast du dich vor den Sklavinnen deiner Hofbeamten schamlos entblößt. So etwas tut sonst nur das Gesindel. David aber erwiderte, und da finde ich seine Antwort sehr interessant: Ich habe dem Herrn zu Ehren getanzt. Er hat deinem Vater und seinen Nachkommen die Herrschaft genommen und sie mir anvertraut. Mich hat er zum König über sein Volk Israel eingesetzt, und ihm zur Ehre will ich auch künftig tanzen. Ja, ich wäre sogar bereit, mich noch tiefer zu erniedrigen als heute. Ich will mich selbst für gering halten. Aber die Sklavinnen, über die du soeben so herablassend gesprochen hast, sie werden mich schätzen und ehren. David tanzt hier voller Leidenschaft und Hingabe. Okay, und jetzt machen wir das Ganze praktisch. Seid ihr dabei? Okay, nein, machen wir nicht. Aber ich finde es so spannend, wie David hier darauf pfeift, was vielleicht drumherum passiert, wie er vielleicht vom Drumherum gesehen wird, wie er durch die Brille der Menschen und hier eben auch die Brille seiner eigenen Frau Michal gesehen wird, die ihn verachtet für seine Hingabe Gott gegenüber. Und er aber sagt, nee, nichts auf dieser Welt wird mich daran hindern, meinem Gott die ganze Ehre zu geben. Nichts auf dieser Welt wird mich daran hindern, Gott mein ganzes Herz hinzugeben. Und es mag vielleicht auch manchmal ein bisschen komisch aussehen für andere Menschen, wenn ich leidenschaftlich werde und Gott die Ehre gebe, aber dennoch, ich werde es tun, weil mir Gott so viel wichtiger ist als alle anderen Stimmen, die wir sonst irgendwie im Leben, beziehungsweise er sonst irgendwo in seinem Leben hat. Und ja, ich habe da einfach überlegt, hey, wie sieht es bei mir aus? Bin ich auch an dem Punkt, dass ich das so mache? Ich für meinen Teil wünsche es mir von ganzem Herzen, dass bedingungslose Anbetung und Hingabe Gott gegenüber durch mein Leben sichtbar wird. Und dass ich Gott eben viel, viel mehr Raum, viel, viel mehr Gehör, viel, viel mehr Aufmerksamkeit gebe als allen anderen Stimmen in meinem Leben. Aber wer ist denn dieser Gott? Wer ist denn dieser Gott, vor dem David hier auch so seinen Booty shaked und am Tanzen ist? Und ich möchte euch einfach mal hineinnehmen, verschiedene Namen, die Gott eben hat. Und das eben aus dem Hebräischen heraus. Diese Namen werde ich jetzt nicht versuchen, auf Hebräisch auszusprechen, sonst blamiere ich mich hier maßlos. Aber, diese wurden zum Glück übersetzt auf Deutsch. Okay, Namen Gottes, seid ihr bereit? Ein paar Namen Gottes. Wisst ihr ein paar Namen Gottes? Aber, Vater, Hafa, Rafa, Adonai. Gibt es noch ein paar? Emanuel. Jahwe, genau, ja. Yes, es gibt so viele Namen und Bezeichnungen für die Größe und die Herrlichkeit und die Güte und die Genialität Gottes. Und ich lese euch einfach ein paar Übersetzungen vor. Gott, mächtiger Schöpfer, wie wir in 1. Moses 1,1 lesen können. Der Gott, der mich sieht, wie wir in 1. Mose 16, 13 und 14 lesen können. Gott, der Allmächtige, wie wir in 1. Mose 17, 1 und 2 lesen können. Der ewige Gott, wie wir in 1. Mose 21, 32, 33 lesen können. Also steht irgendwo immer geschrieben, könnt ihr gern bei mir nachher abholen. Ich mache es mal ohne die Stellen dahinter. Der Herr, der heilt. Der Herr ist Frieden. Der Herr, mein Fels. Der Herr, mein Hirte, lebendiger Gott, Hoffnung und Vater. Und wenn ich jetzt zurückdenke an die Geschichte, die ich euch am Anfang erzählt habe, und das, wie es mir auch in der Schulzeit erging, dann wäre es so wichtig gewesen, dass ich verstanden hätte, noch mehr verstanden hätte, wem ich nachfolge, wem ich vertrauen kann und dass ich ihm vertrauen kann. Es ist auch spannend, dass später erwähnt wird, oder beziehungsweise eigentlich zu Beginn der Bibel, aber dass erwähnt wird, dass wir als Menschen im Abbild Gottes geschaffen sind. Dass also sehr große Ähnlichkeiten bestehen zwischen dem, wer wir sind, und zwischen dem, wer Gott ist. Und umso mehr ich eben verstehe, wer Gott ist, verstehe ich auch, wer ich bin. Und wenn ich dann zum Beispiel hoffnungslos und trübsalblasend niedergeschlagenes Würmchen bin und verstehe und zu dem gehe, der eben Gott ist und verstehe, dass er Heiler ist, dass er derjenige ist, der Frieden schenkt, dass er ein Fels ist, dass er Hoffnung ist, dann kann ich für mich auch verstehen und annehmen, dass diese Attribute in mich hineingelegt sind. Und ich diese annehmen darf. Yes. Und ich glaube, dass das super wichtig ist. Und ich glaube, dass Gott heute wie so einen Moment schaffen möchte, heute so die Möglichkeit schaffen möchte, für euch zu überlegen, hey, wer oder was sitzt eigentlich auf meinem Thron die meiste Zeit meines Lebens? Und ist es nicht dran, dass der Gott, von dem wir hier sprechen, der Gott, von dem wir auch im Gottesdienst hören oder auch im Gottesdienst singen, ist es nicht dran, dass dieser Gott noch mal ein Stück weit mehr auf meinem Thron sitzt? Und vielleicht ist es für dich auch dran, ein ganz bewusstes Thema von diesem Thron runterzuschmeißen. Zu sagen, okay, ich merke, hier sitzt was, das zu viel zu sagen hat, wo eigentlich Gott selbst sitzen sollte. Vielleicht ist es eben Menschenfurcht oder eine bestimmte Angst vor einem bestimmten Thema. Vielleicht ist es aber auch ein negatives Denken über dich selbst. Und ich möchte dich einladen, in den Minuten, die da vor uns liegen, für dich persönlich nachzudenken, für dich persönlich zu überlegen, hey, wer oder was sitzt auf meinem Thron? Und wo kann ich nochmal ein bisschen mehr Platz machen für diesen Gott? Hey, und vielleicht sitzt du heute hier und du bist gar nicht so on the go, bist gar nicht so mit Jesus unterwegs, ist noch relativ neu und relativ viel Neues für dich. Da möchte ich dir erstmal sagen, schön, dass du da bist. Schön, dass du dich hier bei uns aufhältst, mitten unter uns bist. Und ich möchte dir einfach zusprechen, dass der Gott, von dem ich gesprochen habe, dass er ein zutiefstes Interesse an deinem Leben hat. Dass er mit dir unterwegs sein möchte. Dass er dich liebt und dass er dir Perspektive geben möchte. So sehr, dass er sogar seinen Sohn Jesus Christus, der dann später, viele, viele Jahre später, in derselben Ahnenreihe ist wie dieser David, von dem wir gelesen haben, auf die Welt kam, um es möglich zu machen, Beziehung aufzubauen zwischen dir und zwischen diesem großen und krassen Gott. Und ich möchte dich einladen, dass wenn du da einen Heiligen Geist oder wenn du da irgendwas in deinem Herzen merkst, wo du sagst, ja, da resoniert was in mir, da einfach dich auf die Reise zu machen und diesen Gott zu suchen, denn er wird sich finden lassen. Gott hat versprochen, dass da, wo wir ihn suchen, dass er sich finden lassen wird und so wird es auch bei dir sein. Alright. Ich würde gerne das Lobpreisteam nach vorne bitten, beziehungsweise ihr dürft nach vorne kommen. Und ich würde gerne mit euch einfach in einen Moment der Anbetung hineingehen. Und ich würde gerne einfach euch den Raum geben, zu überlegen, wo es denn dran ist, Tabula Rasa zu machen, ein paar falsche Götzen vom Thron zu schmeißen und Gott den Raum zu geben, der ihm gebührt. Ich möchte kurz aber noch, bevor wir da hineingehen, einfach fragen, hey, was bedeutet denn das für uns als Gemeinde? Was bedeutet denn das für uns als Vineyard Schwäbisch Hall? Und ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass wir eine Gemeinde sind, wo Gott auch alle Zeit auf dem Thron sitzt. Wo es in der Anbetung auch immer nur um die Anbetung geht, beziehungsweise um den, den wir anbeten, geht. Dass es uns nie darum geht, dass wir irgendwie eine krasse Rockshow machen und irgendwie bling bling und Lichter und Gedöns, was alles gut sein kann und unterstützend sein kann. Aber das Herz, der Fokus, der auf dem Thron sitzt, sollte immer Gott selbst sein. Yes. Und einen abschließenden Gedanke habe ich, den ich noch mit euch teilen möchte. Und der ist, dass auch eine tiefe Kraft in der Anbetung liegt. Also das eine ist zu fragen, okay, wer sitzt auf meinem Thron? Und einfach zu wissen, ja, das, also der auf meinem Thron sitzt, beeinflusst mein Leben. Und wenn es nicht Gott ist, dann ist es dran, die anderen Dinge wegzuschmeißen, so dass Gott sich hinsetzen kann und einfach auch da Raum einnehmen kann. Das zweite ist aber auch, dass der Akt der Anbetung in sich kraftvoll ist. Ich glaube zutiefst daran, dass wo wir Gott gemeinsam suchen, dass wo wir Gott gemeinsam die Ehre geben, dass er sich zeigt mit seiner heiligen Gegenwart, mit seiner Kraft. Es gibt eine Story eben auch von diesem David, bevor er König wurde, wo er zu dem zuvorigen König eingeladen wurde. Dieser Typ, der zuvor König war, der vor David König war, war eben König Saul. Und er hatte manchmal ein bisschen Probleme mit seinem Temperament und war in einer Situation extrem niedergedrückt, depressiv und war, und die Bibel spricht davon, dass er von einem bösen Geist besessen war. Und dann ist da geschrieben, holt mir oder sucht mir einen Harfenspieler, der wohltuende Klänge spielen kann. Und das Ende von der Geschichte ist eben, dass dieser König Saul durch das Harfenspiel von dem David wie Ruhe findet, dass er Frieden findet, dass er neue Perspektive bekommt. Und ich glaube, dass das auch eine Kraft ist, die in Anbetung liegt. Ich glaube, dass da, wo wir zusammenkommen, um Gott die Ehre zu geben, und meine Hoffnung ist es auch, dass wir erleben, wie Menschen Heilung finden, wie Menschen Hoffnung finden, wie Menschen Perspektive finden, wie Menschen Freiheit finden, wo sie zuvor keine Freiheit hatten. Ja, und einfach diese zwei Punkte, so dieses eine, überleg dir, hey, sitzt Gott auf meinem Thron und wenn nicht, dann pack ihn da zurück drauf. Und vielleicht sitzt er noch, nicht auf deinem Thron und du hast ihn auch noch nie auf deinem Thron gehabt, dann lade ich dich ein, diesen Gott einzuladen. Und das Zweite eben, sei dir bewusst, dass Kraft in der Anbetung liegt und dass da, wo wir Gott anbeten, übernatürliche Dinge geschehen werden und wir einfach ja in seiner Gegenwart Freiheit erleben können. Alright, und deswegen würde ich einfach gerne mit euch nochmal einen Moment haben, einfach nochmal in einen Song reingehen, wo wir gemeinsam Gott die Ehre